Ja, Jörg ist krank, deswegen müsst ihr jetzt mit mir vorlegen. Und ich werde einfach eine Predigt halten, die ich schon in Rumänien gehalten habe. Phil und ich waren gerade in Rumänien für 5 Tage. Und Phil, das ist der Gemeindepraktikant, falls ihr ihn noch nicht kennt, so ein großer mit Brille, ganz fleißig, ist hier am Arbeiten jeden Tag. Und wir haben die Familie... Jetzt will ich nicht Squirrel sagen, aber Quarrels, glaube ich, besucht. So ähnlich wie Eichhörnchen, Squirrel. Die sind dort in Rumänien, in Choran oder Chorani, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber das ist so ein kleines Dorf dort. Dort sind die seit 20 Jahren als Missionare und Gemeindegründer tätig. Die haben da eine ganz kleine, süße Gemeinde von nicht vielen Leuten, aber es haben schon viele, viele, viele Leute dort das Evangelium gehört in dem Dorf. Und darüber hinaus, und das wisst ihr ja auch aus den Berichten von Peter und von unserem letzten großen Reisebericht nach Rumänien, dort auch in einem Roma-Dorf, ungefähr 100 Kilometer entfernt, haben sie auch eine Gemeinde gegründet. Das ist auch so eine ganz verrückte Geschichte, wie das dazu kam. Aber da fahren die halt echt jeden Sonntag, nach dem normalen Gottesdienst, fahren die nochmal jeden Sonntag, also 100 Kilometer hin zu diesem Roma-Dorf, feiern da nochmal Gottesdienst und fahren 100 Kilometer wieder zurück. Also das ist schon krass, krasse Familie. Ja, viele Grüße von der Gemeinde und von der Familie an euch alle. Es war echt eine sehr coole Zeit. Wir haben eine Jugendfreizeit da gemacht. Das waren nur so 3 kurze Tage, aber es war halt eine sehr, sehr coole Zeit. Gerade für die Jugendlichen aus Weilin, das ist dieses Roma-Dorf, für die war das echt super cool, einfach mal da rauszukommen aus dem Dorf, mal was zu machen mit anderen Jugendlichen und es war was super Besonderes für die. Ja, und ich habe über Daniel gepredigt, ein sehr, sehr spannendes Buch. Schlag doch mal Daniel auf. Wir schauen heute mal in Daniel Kapitel 5. Du wurdest in der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Das ist so der Spruch in diesem Kapitel, der mich eigentlich immer sehr, sehr angesprochen hat. Nicht, dass mir das persönlich jemals so gegangen wäre auf meiner Waage zu Hause. Höchstens in der Grundschule, da war ich doch noch rank und schlank. Das glaubt immer keiner, wenn man die Fotos sieht. Ich habe Beweisfotos. Ja, da war ich vielleicht zu leicht, aber spätestens seit der Realschule eigentlich eher nicht mehr. Ich glaube, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich weiß, woran es liegt, aber da habe ich angefangen, etwas zu viel zu essen wohl. Ja, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Ja, es ist natürlich ein Bild, womit wir alle was anfangen können als Deutsche. Wir wiegen uns ja doch ausgesprochen gerne oder ungerne auf unseren Wagen. Aber was ist, wenn Gott uns wiegen würde? Dazu kommen wir gleich. Wir lesen einfach mal hier in Daniel 5. Der König Belsazar machte seinen tausend Gewaltigen ein großes Mahl und vor den tausend trank er Wein. Belsazar befahl, unter dem Einfluss des Weins die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Hier geht's ganz schön zur Sache gleich, finde ich sehr spannend. Riesiges Fest hier, der König Belsazar tritt hier auf und macht dieses riesige Fest. Warum auch immer, er schmeißt diese Riesenparty, wahrscheinlich um irgendwie alle Leute zu beeindrucken. Ja, das ist wahrscheinlich Promotion gewesen. Schaut mal, was ich für ein großes Fest machen kann und so. Na, viel größer als die Feste von meinem Vater. Ja, also Bei mir geht es einfach noch mal mehr zur Sache und dann wird halt auch ordentlich gebechert hier und vor den 1000 trank er Wein. Ja, also er hat sozusagen auf der Bühne getrunken, wenn man so will. Ja, die Leute durften ihm dabei zuschauen, wie trinkfest er war. Ja, nicht ganz bis dahin, aber er war schon irgendwie außer Rand und Band, möchte man sagen. Denn er hat diese unglaublich dumme Idee, ja, wie wir ja alle mal dann auch dumme Ideen haben. Also wir haben ja auch schon nüchtern manchmal dumme Ideen, da geht es euch sicher genau wie mir. Aber wenn man erstmal noch was getrunken hat, dann hat man ja manchmal noch dümmere Ideen, beziehungsweise es fällt einem dann leichter, vielleicht die dummen Ideen umzusetzen, die man eh schon hat oder hatte. Und er kommt hier auf diese unglaublich dumme Idee, diese Goldgefäße zu nehmen, die aus dem Tempel von Jerusalem irgendwann mal sozusagen als Kriegsbeute mitgenommen worden sind. Ja, und die wurden dann eigentlich auch immer in den eigenen Tempel gestellt in Babylon. Das muss man sich so vorstellen, wie es gab so eine Art Götzengeiselnahme damals. Also das weiß man. Es war so eine Art, ja, man hat, wenn man ein anderes Volk sozusagen siegreich bekämpft hatte, dann hatte man sozusagen zur Demütigung, aber auch um dieses Volk unter Kontrolle zu halten, hatte man dann ihre Götzenbilder mitgenommen. Die Babylonier haben das gerne gemacht und dann mit in den eigenen Tempel genommen, wo die eigenen Götzen halt standen und dort mit aufgestellt. Und dann konnte man sagen, wir haben euren Gott. Ne? Vorsicht, Leute, wir haben euren Gott. Ne? Der ist bei uns jetzt, ne? Also passt lieber auf, was ihr macht, ne? Ihr wisst, wir haben den. Also so nahm man wirklich ganze Völker in Geiselhaft, religiöse Geiselhaft, wenn man so will. Und ihr kennt ja auch die Geschichte mit der Bundeslade und wo da dieser Dagon immer auf die Nase fällt, dieser eine Gott. Genau das war das auch halt, ne? Also man hat die super gerne mitgenommen, die Sachen bei sich dann aufgestellt. Ja, im Tempel in Jerusalem gab es aber nun mal kein Götzenbild, ne? Also Yahweh, den Gott Israels, konnte man nun mal nicht unter den Arm klemmen und mitnehmen und in Geiselhaft nehmen. Also hat man alles genommen, was man kriegen konnte. Ja, Gold, Besteck, Becher, diese ganzen Kultgegenstände, die da rumstanden. Naja gut, nichtsdestotrotz, er hat ja diese Idee, dann aus diesen Gegenständen, die wirklich heilig sozusagen im Tempel Gott geweiht waren, ja, diese Gegenstände zu nehmen, Becher, und dann sozusagen seinen Göttern damit zuzuprosten, ja. Also, wie soll man sagen? Also so eine Art von überheblichem Stolz, so ein Anfall von Größenwahn, wie auch immer man es nennen will. Aber er prostet dann seinen Göttern sozusagen zu mit den Gegenständen, die Jahwe gehören. So, ne? Also auch eine Art Demütigung letztendlich der Israeliten und auch vor allem, denke ich, auch von dem Gott von Israel. Und das war natürlich eine dumme Idee. Aber bevor ich weiter über diese dumme Idee rede, ich finde es interessant und bei dieser Geschichte muss ich wieder dran denken, wie wir immer, und Jörg hat es auch schon mal gesagt, wie wir uns immer so gut und böse uns in der Bibel begegnen. In vielen Geschichten, ne, da hast du die Guten und die Bösen. Und wie wir uns immer so schnell mit den Guten identifizieren. Ne, wir lesen zum Beispiel die Geschichte von Kain und Abel. Und während wir das lesen, fühlen wir uns mehr in der Rolle von Abel, von dem Opfer, nicht so sehr von Kain, dem Bösewicht. Oder wir lesen von Saul und David und wir können uns total in David hineinversetzen, wie das so ist, wenn man so weglaufen muss und so gedemütigt wird und gemobbt wird. Und wir können uns da total reinversetzen, identifizieren uns sofort mit dem Guten, mit David. Oder Judas und die Jünger, wir würden uns ja niemals mit Judas identifizieren. Wir sind eher so die Jünger, ne, die so zuschauen, wie dieser Bösewicht sich immer wieder Geld in die Tasche heimlich steckt und hinter dem Rücken von Jesus seinen bösen Plan schmiedet. Und in dieser Geschichte identifizieren wir uns sicherlich auch eher mit Daniel als mit Belsatzar, diesem verrückten bösen König, der hier völlig abhebt gerade. Die Bösen sind halt immer die anderen. Mein Nachbar, ich weiß nicht, ob ihr einen Nachbar habt, wo ihr sagt, ja, der ist böse, mein Nachbar. Mein Chef, da können sicherlich mehr Leute noch nicken, ja, mein Chef. ist er schon, doch schon so jemand, den ich nicht so mag. Mein Ehepartner manchmal sogar, ne? Wenn die Predigt kommt, ne, und der Pastor predigt und man denkt so, ja, hör mal bitte zu. Ne? Oh, hoffentlich hat sie das jetzt gehört. Ne? So, oh, hoffentlich hat der Bruder das jetzt gehört hier aus der Gemeinde. So, oh, so wichtig für ihn. Ne? So hört man oft zu bei Predigten, finde ich. Meine Eltern, ne? Eltern können ja auch manchmal nicht die Bösen sein. Aber ich bin es ja meistens nicht. Aber was wäre denn, wenn ich es wäre? Was wäre denn, wenn ich vielleicht doch eher kein bin, wenn ich eher kein wäre, anstatt Abel. Oder wenn ich vielleicht doch eher Saul ähnlich bin, mehr als David. Oder wenn ich doch mehr zum Judas tendiere, als zu den anderen Jüngern. Und was wäre, wenn ich in dieser Geschichte Belsazar wäre, dieser verrückte, abgefahrene König, der hier vor 1000 Leuten trinkt und stolz und überheblich ist. Und ich denke, manchmal lohnt es sich, in die Rolle des Bösen zu schlüpfen, also in diesen Bibelgeschichten, und mal sich ganz ehrlich zu fragen, bin ich da nicht vielleicht auch ein bisschen mit gemeint, mit den Bösen? Ne, Jörg sagt das so immer schön bei dem Psalm so, ne? Man, in dem Psalm ist immer von denen die Rede, die einen verfolgen und so weiter. Man denkt immer so, ja, oh Mann und so. Und ne, Jörg hat auch gesagt, ja, aber was ist, wenn wir vielleicht die sind, die andere unterdrücken, verfolgen, wenn wir die Stolzen sind, wenn wir die Überheblichen sind, wenn wir vielleicht unseren Bruder oder unsere Schwester benachteiligen, immer wieder. Vielleicht betet ja einer aus der Gemeinde so über dich, so, Jesus, hilf mir, ich weiß nicht, was ich mit dem Typen machen soll. Und es lohnt sich auch total, sich hier mal in diesen König hineinzuversetzen. Und ich sage euch auch gleich, warum. Wir lesen einfach mal weiter. Also diese völlig verrückte Idee. Und wie gesagt, ich denke, wir kennen verrückte Ideen. Wir wissen, wie das ist, wenn man solche Ideen hat, wenn man so stolz ist wie Belsazar stolz. Er ist einfach so stolz. Er denkt, ich stehe über Gott. Er spielt mit Gott letztendlich. Er denkt, er ist eine Art Gottheit, göttlich. Und ich meine, was soll man auch denken, wenn man in so einem Palast groß geworden ist, wenn sein eigener Vater schon der König war, der größte König der ganzen Welt. Ja, wenn man der Sohn vom größten König der ganzen Welt ist und sein ganzes Leben lang wirklich nur immer mit einem goldenen Löffel gegessen hat. Ich meine, ne, das macht ja auch was mit einem. Dann wird man ja auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen verrückt oder größenwahnsinnig oder so. Aber, und daran wird er jetzt auch gleich noch erinnert, sein Vater wurde gedemütigt von Gott. Und das hat er als Kind eigentlich auch miterlebt. Wir lesen jetzt einfach mal weiter. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer großen goldenen Kette um seinen Hals. Und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch dem König ihre Deutung mitteilen. Da geriet der König Belsazar in großen Schrecken, und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich, und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Und das lag nicht nur am Alkohol, hier diese dauernd sich verändernde Gesichtsfarbe. Dieser Mann war völlig fertig mit den Nerven, ja, Nervenzusammenbruch sozusagen. Und diese Leute damals haben an sowas geglaubt, die haben das ernst genommen. Wenn sowas passiert ist, dann haben die das, ich meine, wenn sowas uns passieren würde, das würden wir ernst nehmen. Aber die Leute damals haben sowas unheimlich ernst genommen, unheimlich. Ja, da musste nicht mal eine Hand kommen und was an die Wand schreiben, ja, eine Hand aus dem Nichts. Da musste schon einfach mal eine Katze über die Straße laufen. Na, ne? Die Babylonier waren sehr so religiös, ja, Zeichen und dies und das und in die Sterne gucken und Wahnsinn. Der ganze Alltag war wahnsinnig geprägt in Babylon von diesem ganzen religiösen Denken und so weiter. Und deswegen ist dieser König ja auch so am Abdrehen. Das ist der Wahnsinn für ihn, ja. Er weiß ganz genau, das ist eine Warnung. Aber er weiß noch nicht, was für eine Warnung. Aber ihm ist ganz klar, das ist kein Grund zur Freude, ja. Da steht jetzt nicht irgendwie, an diesem Graffiti an der Wand steht jetzt nicht irgendwie, ja, der Herr segne dich oder so. Ihm ist ganz deutlich, und das ist das schlechte Gewissen, was ihn verklagt, ne. Weil er weiß, ne, was er gerade in der Hand hat für einen Becher. Und er weiß ganz genau, was er gerade gemacht hat. Und er weiß ganz genau, dass er es mega krass übertrieben hat gerade. Und er weiß genau, das ist jetzt nichts Gutes, was hier gerade passiert. Das ist ihm so klar, ja. Er muss das gar nicht mehr lesen können. Er weiß ganz genau, das ist nicht gut. Er wird bleich, seine Gesichtsfarbe verändert sich, er ruft seine Leute, die können ihm alle nicht helfen. Aber das ist hier eine Warnung, ganz klare Warnung. Und ich weiß nicht, ob ihr das so aus eurem Leben kennt. Ich musste daran denken. Ich meine, hat Gott dich schon mal gewarnt? Hast du das schon mal erlebt? So eine Warnung von Gott zu kriegen? Ich persönlich kenne das. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn Gott so wirklich mal zu euch gesagt hat, ey, wenn du so weitermachst, dann bist du bald tot. So, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere mal so eine Warnung in seinem Leben gehört hat. Wenn du damit weitermachst, bist du bald tot. Das überlebst du nicht. Diesen Lifestyle überlebst du nicht. Oder vielleicht hat jemand schon mal gehört, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht damit aufhörst, dann zerstörst du deine Ehe. Dann geht alles den Bach runter. Oder eine Warnung kann auch sein, wenn du mich weiterhin ignorierst, dann wirst du letztendlich ohne meine Gnade sterben und in die Hölle gehen. Vielleicht hat jemand das auch mal so klar und deutlich von Gott so gehört oder so gemerkt. Mann, wenn ich Gottes Gnade nicht annehme, wenn ich Gott weiterhin ignoriere, ihn abweise, nicht auf ihn reagiere, dann, was ist denn dann, wenn ich sterbe? Dann bin ich nicht bei Gott. Dann bin ich nicht in seinem Team. Dann bin ich nicht dabei. Ich kenne so eine Warnung. Ich hatte mal eine. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich hatte mal wirklich so eine konkrete Warnung von Gott bekommen. Es war kurz nach meiner Bekehrung, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich würde jetzt gern sagen, es war vor meiner Bekehrung. Es war 2-3 Wochen nach meiner Bekehrung. Meine Jungs und ich waren im Irish Pub. Wir haben viel zu viel getrunken. Dann sind wir noch völlig betrunken in die Feldmarkt gefahren. Dort hatte ich mein anderer Kumpel, wir waren noch bei Tanke, haben noch Wodka geholt und so. Wir haben den Wodka auch noch ausgetrunken. Wir waren dann so breit, ja, wir konnten nicht mehr laufen, wir konnten nur noch kriechen eigentlich. Mein anderer Kumpel meinte so, ich piss jetzt hier in die Flasche, dann schmeiß ich die Pisse in die Fresse oder so. Ne? Dann hat er da wirklich reingepinkelt, wir haben das nur so gehört, wir so weggelaufen, also getorkelt, dann nur noch gekrochen. Den Feldweg, ja, so ein Feld, so ein asphaltierter Feldweg bei uns im Burgdorf. Dann hörten wir es irgendwie nur noch klirren so hinter uns und in dem Moment hatte ich so eine Art Vision. In diesem Moment hatte ich so eine, ja, es war so eine Art außerkörperliche Erfahrung. Es war so, ich habe mich auf einmal von oben gesehen, so 10 Meter von oben, habe auf mich runtergeguckt und mein Kumpel hat uns gesehen, wie wir da diese Straße entlang kriechen, ja, völlig peinlich und eklig. Unser bester Kumpel wirft mit Pisse auf uns. Ja, also es war so widerlich, dass ich habe mich in dem Moment so über mich selbst erschreckt und über alles, wo ich da gerade drin bin. Denn eigentlich war ich nie ein Freund von sowas, so wirklich. Das ist total verrückt. Ich hatte immer eine ganz andere Vorstellung davon, wie ich mit Alkohol umgehen will und so weiter. Aber ich bin da total, habe mich da total krass reingeballert. So. Und in dem Moment, wo ich mich so sehe, höre ich diese Stimme, die zu mir sagt, wenn du so weitermachst, Stefan, dann wirst du Alkoholiker. Und in dem Moment war ich dann wieder in meinem Körper. Und das ist keine Lüge, das ist echt passiert. Und in dem Moment wusste ich, ich muss aufhören, Alkohol zu trinken. Ich muss erstmal eine richtig krasse Pause machen. Erstmal wirklich nicht mehr trinken. Und ich habe dann noch auf dem Nachhauseweg meinem Kumpel gesagt, Digga, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ab heute trinke ich ohne Scheiß, ich trinke keinen Alkohol mehr. So, ja, klar und so, ne? Beide noch voll breit. Das war mir so, also so klar in dem Moment, das war eine Warnung von Gott. Und ich habe 2 Jahre nichts mehr getrunken. Ich bin verrückterweise direkt danach zur Bundeswehr, musste ich. Meine Oma hatte mich da irgendwie angemeldet. Ja, ich hatte mich natürlich auch selber, ich wurde natürlich eingezogen, ganz normal, aber meine Großmutter meinte dann, sie müsste nochmal da anrufen und dafür sorgen, dass ich jetzt auch wirklich noch schnell eingezogen werde. Und dann hatte ich, weiß ich noch, kam irgendwie dann, ich war gerade mit Laura irgendwo unterwegs, dann kam ich nach Hause, ja, du musst morgen da in der Kaserne sein. So, ja, cool. Ich dachte, ne, keine Ahnung, aber es war auch alles gut so. Aber 2 Jahre echt erstmal nichts mehr getrunken. Von dem Moment an, verrückt. Aber Gott hat mir sofort auch die Fähigkeit dazu gegeben, Nein zu sagen, kein Alkohol mehr anzufassen. Richtig genial und richtig cool. Und die ganze Bundeswehrzeit, ich habe nichts getrunken. Meine ganzen Kameraden immer, ey, trink mal was. So, das war so deren Hobby dann in der Stube geworden, so mich zum Trinken zu bringen. So, ne? Ey, komm und so. Warnung, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch an so eine Warnung von Gott. Und wir lesen mal weiter, was nach dieser Warnung passiert. Vers 10, auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des Trinkgelages. Die Königin begann und sagte, O König, lebe ewig. Zum Glück, dass die Frau noch nüchtern ist. Lass deine Gedanken dich nicht schrecken und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Auch super interessant. Daniel kriegt hier das Zeugnis. An mehreren Stellen im Buch Daniel wird gesagt, in diesem Daniel, da wohnt der Geist, oder an einer Stelle heißt es, ein exzellenter Geist wohnt in ihm. An anderer Stelle heißt es, der Heilige oder der Gott, der Geist des heiligen Gottes wohnt in ihm. Elberfelder übersetzt hier mit dem Geist der heiligen Götter, egal, die wussten nicht, was da los ist. Sie wussten aber, Daniel ist erfüllt von dem Geist seines Gottes. Ja, Daniel ist jemand Besonderes. Ja, der hat ganz spezielle Kraft von Gott bekommen, ganz besondere Erleuchtung von Gott bekommen. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Dein Vater, o König. Und zwar deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gegeben hat. Deshalb, lass jetzt Daniel rufen und er wird die Deutung kundtun. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte zu Daniel, bist du Daniel? Bist du, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. Und nun sind die Weisen, die Beschwörer, vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen sollten. Aber sie können die Deutung der Sache nicht kundtun. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen geben und Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um deinen Hals. Und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König. Deine Gaben mögen dir bleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Du, o König, der höchste Gott, hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhob, wen er wollte. Und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen und sein Herz wurde dem der Tiere gleich. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und du, Belsasar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber dem Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm die Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Und jetzt kommt die Deutung. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Daraufhin gab Belsazar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Lange Geschichte, aber ich finde, es lohnt sich, sie in der Gänze so zu lesen, weil Daniel ein paar wichtige Sachen auch nochmal anspricht. Und hier sehen wir eigentlich alles bestätigt, ne? Dieser König war so verrückt, so vermessen, genau wie sein Papa, hat er sich über Gott erhoben. Aber er wurde gewogen und für zu leicht befunden. Belsazar von sich selber hat gedacht, er wäre ein Schwergewicht. Ja, so wie ein Boxer, Schwergewicht-Boxer, so ein richtiges Tier, so ein richtiger großer Wrestler, ja. So hat er sich gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob er Fitness gemacht hat oder so, wahrscheinlich eher nicht. Aber er hat sich mächtig, er war stark. Er war vielleicht körperlich nicht stark, aber er war mächtig. Er hatte Macht über Leben und Tod, das bestätigt ja Daniel hier. Genau wie sein Vater, er war ein ganz großer. Und so hat er sich auch gefühlt in seinem Herzen. Er hat sich selber für ein Schwergewicht gehalten, im positiven Sinne. Und jetzt sagt Daniel hier und Gott, diese Hand, diese Schrift an der Wand, du wurdest aber gewogen von Gott. Gott hat dich gewogen und du wurdest für zu leicht befunden. Du denkst, du bist ein Schwergewicht, aber wenn Gott dich wiegt, dann wiegst du gar nichts. Du bist ein Fliegengewicht, Leichtgewicht, Fliegengewichtklasse. Das ist nichts für Gott. Und darum, das ist das ganze Thema auch überhaupt vom Buch Daniel. Dieses ganze, wer ist eigentlich größer, Gott oder die Menschen? Für Gott, Fliegengewicht. Belsazar, du wurdest gewogen, du wurdest geprüft. Belsazar wurde sozusagen geprüft. Mit diesem unglaublich, unbestechlichen Blick Gottes wurde er sozusagen von Gott begutachtet und geprüft. Dieses angebliche Schwergewicht. Und für zu leicht befunden. Und ja, jetzt könnte man ganz leicht sagen, haha, dieser dumme, böse König, haha, gut, dass ich nicht so bin. Gut, dass ich eher dieser Daniel bin. Ich bin ja gläubig, ich bin ja eher der so um die Ecke kommt mit der Heiligen Schrift und anderen so erklärt, was für Bösewichte sie so sind und dass sie sich bekehren müssen und so weiter. Aber ich glaube, wir haben viel gemeinsam mit Belsazar. Und was wäre, wenn Gott uns wiegen würde? Wenn er uns wiegen würde? Wenn wir mal auf seine Waage uns stellen sollten? Wenn er mal sagt, ja, komm mal her, Stefan, stell dich mal hier rauf. Wir gucken mal, wie viel du wiegst. Ja, was würde dann passieren? Und ich glaube, bei jedem von uns ganz klar, viel zu leicht. Viel zu leicht. Gott wiegt ja nicht deinen Körper, Gott wiegt dich selber, wer du bist. Nicht als Körper, aber wer du eigentlich bist. Und da würde für jeden von uns, ganz klar, würde das Urteil stehen, viel zu leicht. Viel zu leicht. Wie so eine Blume im Wind, du bist wie so ein Gras. Da kommt so ein Wind, der nimmt dich weg und du fliegst durch die Luft. Du bist so leicht. So ein Leichtgewicht. lass nichts an dir dran. Und Römer, lass uns mal Römer aufschlagen. Römer Kapitel 3. Hier wird das nochmal so schön in anderen Worten beschrieben, dass wir alle zu leicht sind, dass es keinen Menschen gibt, der schwer genug ist, in Gottes Augen, das richtige Gewicht hätte. Römer 3. Und ihr kennt die Verse sicherlich. Römer 3, Vers 10. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist schwer genug. Keiner ist nicht zu leicht, um es mal so zu sagen. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Das muss man sich mal reinziehen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Alle viel zu leicht. Zu leicht, zu leicht, der Nächste, zu leicht, der Nächste, zu leicht, der Nächste, zu leicht. 80 Millionen Mal, 6 Milliarden Mal. Zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Hier geht es um einzelne Menschen, aber auch um die Menschheit insgesamt. Und ist es nicht irgendwie so? Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Weg zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und genau so ist es. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde, damit jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also es gibt nicht einen, der schwer genug wäre. Nicht bei einem einzigen Mensch würde Gott sagen, ja, super Gewicht, klasse, cool, du wurdest gewogen und für genau richtig befunden. Herrlich, gutes Kampfgewicht, klasse. Komm rein, mein Junge, perfekt. Nein, alle haben dieses Untergewicht. Und das könnte einen ja echt zur Verzweiflung bringen. Ich meine, wenn ihr Matthäus 19 mal aufschlagt mit mir, die Jünger, die waren für so einen ganz kurzen Moment so wirklich mega schockiert. So, ja, Alter, wenn der für zu leicht befunden wurde, ja, dieser reiche Jüngling, wenn du den für zu leicht befindest, dieser Mann, der ein perfektes Leben sozusagen geführt hat, wirklich auf alles geachtet hat und wirklich in allem gut war. Und Jesus widerspricht ihm ja nicht mal. Ja, dieser Mann, der wirklich unglaublich selbstdiszipliniert, demütig vielleicht, seine Eltern geehrt und so weiter und so weiter. Ne? Matthäus 19, wenn selbst der für zu leicht befunden wird, wer kann denn dann überhaupt? Das sagen hier die Jünger, sind wirklich ernsthaft verunsichert. Matthäus 19, Vers 23. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Du kannst nicht einfach so in Gottes Reich hineinmarschieren, in Gottes Haus die Tür aufstoßen und sagen, hier bin ich, hallo. Nein, das geht nicht. Es ist unmöglich für dich als Menschen. Wenn Gott dich wiegt, egal was du tust, du bist zu leicht. Das ist bei Menschen unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Also, die Jünger hatten auch diesen Moment so, oh, ja, aber wenn das echt so ist, ja, was ist denn dann? Aber wer kann denn dann? Ja, wer kann denn dann überhaupt? Und Leute tun ja wirklich alles, um Gewicht zuzunehmen. Ne? Also verrückt, genau im Gegenteil hier wie mit unserem Körper, aber so spirituell. Ne? Tun doch Leute echt alles, um Gewicht dazu zu gewinnen. Zum Beispiel den Rosenkranz beten ja viele. Den Rosenkranz, Mann. Na, wenn ich den ein paar Mal am Tag bete, ne, das ist gut. Ne? Das bringt ein bisschen Gewicht so. Ne? So, ich muss nur ein bisschen an Massephase denken, so, ne? Beim Bodybuilding so, ne? So Lauchs, ne? Die so trainieren, die so richtig Masse kriegen wollen, so richtig Muskeln aufbauen wollen. Das geht ja auch nicht von alleine. Da muss man auch viel essen, damit die Muskeln auch dick werden, ne? Bei mir brauche ich nicht. Ich habe genug. Ich wandle das dann so in Muskeln um. Wenn es soweit ist. Mal gucken, wann der Tag kommt. Na, aber so Massephase, ne? Viele Leute versuchen so eine Art spirituelle Massephase, ne? So, boah, ich bete jetzt immer den Rosenkranz ganz oft so. Ja, ich gehe noch zur Beichte auch noch, ne? Ist auch noch so richtig gut und so. Ja, manche sind wirklich so krass, ne? Also man denkt es nicht, aber selbst Geißelung richtig so, ne? Also nicht nur Christen, auch andere Religionen. Christen auch, ne? So in die Schuhe so Steine reintun und so kleine Kiesel, so spitze, ne? Damit man, wenn man so geht, so immer so gestochen wird, ne? Dass die Füße richtig schön blutig sind, so am Ende des Tages. So um zu büßen, so abzubüßen, sich selbst so zu demütigen, zu geißeln. Ja, ich bete das Vaterunser so dreimal am Tag. Kann ja nicht schaden. Spenden, super beliebt in Deutschland bei alten Leuten. Na, aber ich habe doch gespendet. Ins Rote Kreuz. Na, jedes Jahr zu Weihnachten. Ne? Bin doch ein guter Mensch. Ne? Bin noch schwer genug, hab doch gespendet. Ne? Das ist so für viele so der Weg, Massephase, ne? Durch Spenden, Gewicht zulegen. Ja, es geht aber bei uns rein bis ins Bibellesen. So, ne? Wir denken so, wenn wir Bibel lesen, so, dass das so eine Art Gewichtszunahme bringt so in unserem Leben. Und nichts gegen alle diese Dinge jetzt, außer Rosenkranz, naja, außer Selbstgeißelung ist das ja alles echt voll cool. Spenden ist gut, Bibellesen ist gut, aber es bringt uns eben nicht, wenn wir denken, das würde uns Masse verleihen, wenn wir denken, dadurch würden wir schwerer werden vor Gott, in Gottes Augen würden wir dadurch irgendwie, ja, akzeptabler werden. So, dass er sagen würde, wie so ein Türsteher, ne, an der Tür von so einer Disco. Wenn wir denken würden, Mann, wenn wir das alles machen, dann lässt er uns rein in die Disco. Nein, er würde uns nicht reinlassen. Er würde immer noch sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Sorry, nee, reicht nicht. Es reicht einfach alles nicht. Wir können machen, was wir wollen. Die Leute können auch machen, was sie wollen. Das wird einfach nie reichen. Die Leute können ihre Handys ausstellen. Und es ist eben genau das, was Martin Luther gesagt hat, ne? Solus Christus, nur durch Jesus. Und da musste ich so denken, immer wenn ich dieses Kapitel lese, wenn ich in Daniel diese Geschichte lese mit der Waage, dann muss ich immer daran denken, was macht mich schwer genug? Es muss doch einen Weg geben, oder? Das ist nur, wenn Jesus sich zu dir auf die Waage stellt. Wenn du Jesus mit auf der Waage hast, dann bist du schwer genug. Sonst wirst du nicht schwer genug. Es ist nur durch Jesus. Du brauchst Jesus auf deiner Waage. Wenn Gott dich wiegt, wenn er dich nur alleine wiegt, nur du, das geht nicht. Aber wenn du an Jesus hängst, Jesus ist so ein Schwergewicht, Jesus ist so schwer, das geht gar nicht, geht nicht, das ist so schwer. Wenn du aber an ihm bist, so hat Luther das auch gesagt, wenn ich mich nur an ihn hänge, dann komme ich mit rein in den Himmel sozusagen, an ihm hängend, wie so eine Art Anhänger, Schlüsselanhänger oder so. Dann würde, wenn er in den Himmel geht, dann nimmt er mich einfach mit. Und wenn Gott fragt, ja, was ist denn das, was da hängt? Dann würde Jesus sagen, ach ja, Herr, ne, der gehört zu mir, ist schon okay. Ich habe für ihn bezahlt, das ist gut, dass er hier ist, ist richtig. So, na, genau so, wenn ich mich an Jesus hänge, wenn ich ihn mit auf der Waage habe. Lass uns mal dazu jetzt lesen. Solus Christus, Johannes 3, Vers 16, kennt ihr alle, aber wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch Johannes, das ist so gut, einfach als Erinnerung. Was macht mich würdig, ja, vor Gottes Augen zu treten? Was macht mich schwer genug? Johannes 3, Vers 16, ihr kennt es alle auswendig, ich nicht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Der ist schwer genug. Der wird diese Prüfung Gottes bestehen. Dieses Gericht Gottes. Oder Johannes 3, Vers 36. Da lesen wir, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm, genau wie bei Belsatzer. Der hat Gott nicht vertraut, er hat Gott verhöhnt. Und dadurch, er war zu leicht und er starb am selben Tag, in derselben Nacht, zu leicht. Das ist so wie dieser Bauer, ihr kennt dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Da war dieser Bauer, der hat sich diese Scheune gebaut, der hat da sein ganzes Kram, dann hat er sich schlafen gelegt. Hat sich gedacht, oh Mann, meine Seele, jetzt freu dich mal ordentlich, ne? Ja, jetzt habe ich diese tolle Scheune, ne? Da packe ich alles rein, jetzt kannst du mal ruhig schlafen, so, ne? Und dann sagt Gott, du Trottel, heute Nacht wird man deine Seele von dir nehmen und du hast gar nichts dann. Das, was du da gebaut hast, davon hast du jetzt nichts mehr. Du hast in das Falsche investiert. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt, genau wie bei Sarza. Zu leicht, viel zu leicht, dieser Bauer. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 6, Vers 40. Wenn ihr mal aufschlagt mit mir. Es fasziniert mich auch, wie oft Jesus eigentlich davon gepredigt hat im Johannesevangelium, wie viel wir darüber lesen. In Johannes. Ja, es ist der Wille. Johannes 6, Vers 40. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Und Johannes 11, Vers 25. Wir blättern uns hier so ein bisschen durch. Johannes 11, Vers 25. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und diese Wahrheit ist echt super angefochten. Wir denken, es ist selbstverständlich, es ist nicht selbstverständlich. Wir denken, das weiß ich schon lange, ja, stimmt, weißt du schon lange, aber es ist sowas von, ja, angefochten. Diese simple Wahrheit, nur durch Jesus, solus Christus, nur durch Jesus, bist du schwer genug. Nur durch Jesus kannst du ins Reich Gottes kommen. Nur mit Jesus kannst du die Prüfung Gottes bestehen. Diesen prüfenden Blick Gottes. Nur mit Jesus. Es geht nicht anders. Lass uns das nie vergessen. Lass uns daran festhalten. Lass dir nie einreden von irgendwem, dass das nicht stimmt. Dass du noch was brauchst. Dass es nicht nur durch Jesus ist, sondern auch noch durch das Halten der Gesetze. Nein, es ist nur durch Jesus. Nichts gegen das Halten von Gesetzen. Aber nur durch Jesus bist du schwer genug. Nur durch Jesus kannst du ins Reich Gottes kommen. Und nur durch Jesus wird Gott zu dir nicht sagen, du bist auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden worden. Es ist nur durch Jesus, es ist durch nichts anderes. Und lass uns daran echt festhalten, weil ich glaube, das ist echt sehr krass so in der Kritik und es ist sehr krass angefochten und Leute kommen, wirklich, ich lese das im Internet, ich lese auf Facebook, ich lese einfach Sachen, wo das richtig krass angegriffen wird heutzutage. Es gibt eine richtig krasse Bewegung in Amerika, die das total angreift, die ganz klar sagt, es ist nicht nur durch Jesus, es ist auch noch durch das Halten des Gesetzes. Bis hin zur Beschneidung und so weiter und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich eine Wahrheit, die wir echt festhalten müssen. Gut, lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns ja, eigentlich so ganz klar sagst, Herr, dass du uns für zu leicht findest, dass du uns zu leicht findest, Herr. Aber danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, Herr, dass, ja, Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, Herr. Danke, dass wir, ja, wenn wir ihn einfach haben, wenn wir an ihn glauben, Herr, wenn wir ihm vertrauen, Herr, danke, dass wir dann gerettet sind, Herr, dass wir das ewige Leben haben dürfen, Herr. Danke, dass wir durch Jesus, ja, zu dir in dein Reich eingehen können, Herr, dass wir willkommen sind, Herr. Danke, dass Jesus unsere Tür ist. Danke, dass Jesus unser Weg ist, Herr. Ja, danke, dass Jesus sich mit uns auf diese Waage stellt und wir schwer genug sind, Herr, dass wir dein, ja, dass wir vor deinem Gericht bestehen können durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, Herr. Danke, Herr, dass, ja, du deinen Sohn einfach für uns geopfert hast, Herr. Und das wollen wir einfach jetzt auch feiern, Herr, mit dem Abendmahl, dass er sein Leib für uns gegeben hat und dass er sein Blut für uns vergossen hat, damit wir gereinigt sind von all unserer Schuld, ja, von all unseren Sünden, Jesus, von all unserem, unserer Leichtigkeit, von all unserem Leichtsinn, Schwachsinn, Dummheit, Herr, von unserer Gottlosigkeit, von allen Fehlern, die wir gemacht haben, Herr. Danke, dass dein Blut uns reinwäscht und, ja, dass wir gerecht vor dir stehen dürfen durch Jesus Christus und allein durch Jesus Christus. Und alleine Jesus Christus sei auch die Ehre. Jesus, nur dich wollen wir anbeten, Herr. Alleine du bist es, Herr. Nicht wir, nicht unsere Kraft, nicht irgendwelche Techniken, nicht irgendwelche, ja, besonderen Dinge, die wir tun, Herr. Nur du bist es, Herr. Und dir gebührt alle Ehre, Jesus. Und wir wollen dich einfach anbeten, Herr. Und jetzt zusammen gemeinsam einfach das Abendmahl nehmen, Jesus. Danke, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz, Herr. Danke, dass du dein Leib gegeben hast und dass du diesen neuen Bund mit uns, ja, aufgerichtet hast, Herr, damit wir, ja, schwer genug sein können, Herr. Amen.